Wirtschaften der Zukunft. Dieser Podcast ist als Wegweiser für wirtschaftliche Themen zu sehen, die zukünftig entscheidend sind. Mein Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit den verschiedensten Gästen, die ich begrüßen darf. Ich bin Brit Lorenzen und heiße euch herzlich willkommen. Seid mein Gast in der heutigen Folge. In dem heutigen Podcast geht es um das Wirtschaften der Zukunft im Baugewerbe. Auf der Schiene, unter der Schiene, um die Schiene herum. Liebe Erika, warum sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich diesen Podcast anhören?
Wir sind in einem Bereich tätig, der nachhaltig, werteorientiert ist und vor allen Dingen auch die Infrastruktur von morgen baut.
So, und wie das aussieht, bleibt neugierig und gespannt und hört rein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht das beim Wirtschaften der Zukunft ins Baugewerbe. Wow, liebe Erika, ich freue mich total, dass wir beiden uns austauschen. Nicht nur, was Frauen im Bauhandwerk sozusagen alles auf den Weg bringen, sondern warum das Wirtschaften der Zukunft in eurer Branche so wunderbar zu verankern ist. Aber bevor wir damit in medias res gehen, wer bist du eigentlich? Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne, Britt. Schön, dass du da bist und mich besuchen kommst. Mein Name ist Erika Kühner. Ich bin 44 Jahre alt, bin Geschäftsführerin wie auch Gesellschafterin bei der Happ & Klostermann Baugesellschaft MBH hier in Hamm. Ich bin die vierte Generation hier im Unternehmen. Mein Urgroßvater Heinrich Klostermann hat das Unternehmen gegründet vor 100 Jahren und ich bin Kauffrau. Das heißt, ich habe hier als kaufmännische Geschäftsführerin die kaufmännischen Geschicke des Unternehmens zu leiten und zu entwickeln. Und ich freue mich heute mit dir hier zu sein.
Und ich freue mich total, dass wir diesen wunderbaren Dialog führen. Eine Frage, jetzt musst du denken, oh Mensch, Brit, nee, ne? Aber das möchte ich doch gerne. Kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz abholen? Wo liegt Hamm? Für uns, ich jetzt aus dem Dortmunder Raum sage, ja Mensch, klar, gar keine Frage. Aber dass du uns vielleicht geografisch ein bisschen einholen kannst. Und ihr seid ja nicht nur hier. Wie viele Leute insgesamt sind bei euch im Unternehmen beschäftigt? Und an welchen Standorten? Also, das waren jetzt drei Fragen auf einmal, aber du schaffst das.
Ich schaff das. Also, wir kennen uns ja tatsächlich durch die IHK, Dortmund, Kreis Unna und Hamm, weil wir also regional verbunden sind. Und Hamm liegt am Kamener Kreuz, also zwischen der A1 und der A2. Und wir sind ja Hamm-Westfalen. Und die meisten, wenn ich denen sage, ich komme aus Hamm, sagen dann, oh ja, ich bin schon mit dem ICE durch euren Bahnhof gefahren.
Oder hängen geblieben.
Ja, genau. Also Hamm bekannt für die Eisenbahn, um die 45 Minuten weit weg Richtung der östlichen Spur an der A2 Richtung Berlin. Und da kann ich dann auch direkt den Überschlag zu deiner nächsten Frage auch beantworten. Denn wir haben 240 Mitarbeiter rund hier im Unternehmen, wovon 180 in der Hauptniederlassung in Hamm sitzen, dem Gründungsstandort, und um die 60 Mitarbeiter in unserer Zweigniederlassung in Oranienburg. Die sitzt in Velten, das ist also nordwestlich von Berlin. Warum Oranienburg? Weil als die Mauer gefallen ist, ist Oranienburg die Partnerstadt von Hamm geworden. Und so war dann die Verbindung in Oranienburg direkt den zweiten Standort zu gründen.
Ah, wie schön. Da ist ja schon eine Geschichte wieder dahinter, wo du Menschen miteinander nicht nur unternehmenstechnisch zusammenbringst, sondern auch die Regionen, die Städte damit vereinst und Brücken baust. Du hast eingangs gesagt, dass du einem Bauunternehmen vorstehst, aber ihr baut nicht irgendwas, Braun auch nicht, um den Versprecher wieder gerade zu bügeln, sondern ihr habt euch eine ganz spezielle Sparte ausgesucht. Was genau macht ihr?
Ja, genau. Also wir sind eigentlich schon, mein Urgroßvater sowieso, seit über 100 Jahren für die Bahn in Arbeit. Ich sag's mal so salopp. Wir sind also vornehmlich für die Deutsche Bahn im Eisenbahnbau tätig. Das heißt, wir bauen Brücken, Gleisanlagen, Bahnsteige, Signalausleger, machen die Erdungsarbeiten, machen die Schienenschweißen. Also wir sind so wirklich dann auch noch mit unseren beiden Beteiligungsfirmen von Großgeräten, sind wir als Generalunternehmer auch tätig und decken somit alle Leistungsbereiche ab und bieten der Bahn Lösungen aus einer Hand.
Wahnsinn. Und unter anderem, ich glaube, da habe ich nämlich mal einen ganz tollen Bericht von euch gesehen, reinigt ihr auch, glaube ich, Gleisbetten, ne, wo die Schienen hochgehoben werden,
genau.
Schienen, die Steine gewaschen. Das war für mich, also ich bin jetzt gerade Sendung mit der Maus-Prinzip, ne?
Ja, aber wir waren ja tatsächlich bei Sendung mit der Maus.
Echt?
Das ist einer unserer Beteiligungsgesellschaften, wo wir uns als Firmen zusammengetan haben, als Mittelständler, um diese großen, wie es ja so schön heißt bei uns in der Industrie, gelben Vögel zu kaufen. Und einer der Leistungen der MGW in Berlin ist tatsächlich die Reinigung des Schotters vorzunehmen, wie aber auch ja Krane, gleichbefahrbare Krane anzubieten und die Hebeleistung somit für Dritte auszuführen
im Gleisbett. Und das klingt jetzt total einfach, wenn du das so beschreibst. Kannst du eine ungefähre Dimension mal geben? Was ist das für ein Fahrzeug? Ist das ein Fahrzeug?
Ja, ne? Ja, das ist ein gleisbefahrbares Gerät, selbstfahrend. Wenn die Maschine unsere 800er voll mit allen Wagen hinten anhängt, dann ist die schon 500 Meter lang.
Boah, wie krass ist das denn? Und ich gebe euch den Tipp, guckt euch das bei Sendung mit der Maus mal an. Welches Stichwort muss man da eingeben, um euren Beitrag zu finden?
Gleisbettreinigungsmaschine.
Das ist ein schöner Zungenbrecher für ganz andere Themen, ne?
Aber es wird einem da wirklich ganz einfach vermittelt, was eigentlich passiert und warum eine solche Maschine eingesetzt werden muss, um auch den Schotter wieder kantig zu machen, damit wir alle sicher über das Gleis kommen.
Wie cool ist das denn? Liebe Erika, wenn du Wirtschaften der Zukunft hörst, du hast es eingangs gesagt, 100 Jahre jung, 100 Jahre alt, also eine Familientradition anbei. Was geht dir sofort spontan durch den Kopf? Jetzt nicht, um unbedingt die nächsten 100 Jahre auch hier auf dem Markt existent zu sein, sondern was sind so Schlagworte, wo du sagst, das verbinde ich sofort mit dem Wirtschaften der Zukunft und unserem Unternehmen?
Ich glaube, das erste Stichwort wäre auf jeden Fall das Thema Nachhaltigkeit.
Warum?
Weil wir natürlich tatsächlich ja den Sektor positiv beeinflussen, der zur größten und schnellsten Klimaneutralität mit in Deutschland führen wird. Die Eisenbahn ist ja wirklich ganz immens wichtig für die Klimaneutralität und durch unsere Expertise unterstützen wir das natürlich.
Konkret wie? Was macht ihr da oder wo denkt ihr weiter? Wo passt ihr Prozesse an? Mit wem seid ihr da auch im Gespräch? Gewährst du uns da so einen kleinen Blick hinter die Kulissen von euch?
Naja, also einfach, ich sag mal im ganz einfachen. Wir bauen die Gleise, Weichen, Bahnsteige und Brücken der Zukunft, um das Gleisnetz sicher zu halten und weiter auszubauen. Ich denke aber auch sicherlich, in der Industrie ist es ja so, dass wir besondere Qualifikationen mitbringen müssen, dürfen, um für die Deutsche Bahn auch arbeiten zu dürfen. Das heißt, so durch die Hürden, die wir als Lieferanten erfüllen müssen, machen wir gewisse Sachen ja natürlich auch gut und besser potenziell als andere und machen aber unsere Lieferanten dann auch wieder gut und besser. Und ich glaube schon, dass wenn man diese ganze Wertschöpfungskette betrachtet, dass es natürlich ein gutes System ist. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Also seit mehreren Jahren geben wir bereits Nachhaltigkeitsbewertungen ab. Das ist inzwischen auch verpflichtend mit einer gewissen Hürde, um als Lieferant tätig sein zu dürfen. Wir stehen allerdings auch dahinter als Unternehmen, auch wenn ich dann mal auf die andere Seite schlage, es natürlich einmal auch schwierig gemacht wird als Bauunternehmen. Mit unseren branchenspezifischen Faktoren sind wir erstmal in der Nachhaltigkeitsbewertung sehr schlecht eingestuft.
Warum?
Weil unsere CO2-Werte natürlich extrem hoch sind. Aufgrund unserer Maschinen schreiben wir über viele Jahre ab, weil sie über viele Jahre nutzbar sind. Die entsprechen aber natürlich nicht mehr unbedingt den Vorgaben, wie sie sein sollten. Natürlich haben wir vieles nachgerüstet. Partikelminderungsfiltern und alle neuen Geräte sind nach neuen Vorgaben. Nur dadurch kriege ich meine CO2-Bilanz im Unternehmen nicht bereinigt. Dafür bräuchte ich E-Geräte, elektronische Geräte, aber die müssen natürlich auch eine gesamte Schicht von 8 Stunden laufen. Und das ist definitiv die größte Herausforderung, weil wenn das Gleis gesperrt wird, für eine Sperrpause, wie das so schön heißt, dann habe ich nicht Zeit, mal eben kurz mich irgendwo an den Stecker zu stecken und das Gerät aufzuladen über 5 Stunden, 6 Stunden. Und wir kriegen das natürlich auch nicht mal so eben hin, ein zweites Gerät zu stellen, um, ich sag mal, eine Batterie zu wechseln, wie es in Holland ist. Weil dafür muss es natürlich auch sein, dass man das auch entsprechend bezahlt bekommt. Und so ist der Wettbewerb hier in Deutschland nicht aufgestellt.
Nächste Frage nicht, aber die Frage, die mir da sofort durch den Kopf geht, ist neue Werkstoffe, neue Materialien. Wir reden über Nachhaltigkeit. Wo denkt ihr, wie weiter? Seid ihr da mit Hochschulen beispielsweise im Gespräch? Oder wo sagt ihr für euch, Mensch, wir bauen?
Wir sind durch unsere Ausschreibung, die wir bekommen, sehr stark eingegrenzt.
Okay.
Wir kriegen die Vorgaben, welche Materialien wir einzubauen haben. Teilweise auch mit der Vorgabe, von welchem Lieferanten das kommt, oder vergleichbar. Das heißt, wenn ich eine gewisse Betonsorte einbauen soll, kann ich nicht sagen, ja, und ich baue jetzt die nachhaltige Sorte ein, der Zukunft, die es inzwischen schon gibt. Die sind aber in Deutschland tatsächlich für unser Gewerk noch nicht freigegeben. Wir sind aber im Fluss in Deutschland. Ja, wir sind im Fluss, wir gucken in die Schweiz, wo das schon gang und gäbe gibt. Es gibt auch schon Pilotprojekte in Deutschland, das kommt aber. Da sind wir natürlich im Bereich des Schotters schon auf einem besseren Weg. Da gibt's Recycling-Schotter, der auch schon wieder eingebaut werden kann. Und natürlich haben wir unsere tollen Maschinen, wo wir auch sagen, Mensch, wir recyceln euch den Schotter direkt vor Ort.
Wie cool, dass du den sofort wieder einsetzen kannst.
Genau.
Also am Ende der 500 Meter, um jetzt mal kurz
das wunderbare Fahrzeug. Oder halt mehr Kilometer. Ne? Also zum Teil ist es so, dass du aber den Unterboden beziehungsweise den Schotter nicht mehr retten kannst. Dann musst du ihn ausbauen. Aber dann kommt es auf die Vorgabe drauf an, was wieder eingebaut werden soll. Ob es Neuschotter sein soll oder Recycling-Schotter. Wobei der Trend auch dort immer zu den Recycling
inzwischen geht. Ich würde trotzdem gerne nochmal nachhaken, mit dem arbeitet oder kooperiert ihr mit Hochschulen oder kommt man auf euch zu, weil ihr eben in einem so spannenden Umfeld auch arbeitet, dass man sagt, Mensch, welche Erfahrungen habt ihr, die uns helfen, manche Prozesse vielleicht auch weiterzuentwickeln? Oder seid ihr da gar kein Partner aktuell?
Nein, in dem Moment sind wir kein Partner. Das wird maßgeblich über unseren Hauptauftraggeber
gesteuert. Ach so, und dann bedient. Ja, wunderbar. Aber ihr seid ja die Umsetzer dafür, welche Wege gegangen werden können.
Das heißt, natürlich gibt es einige Unternehmen auch in unserem Segment, die sind aber maßgeblich dann auch größer, die ihre eigenen Innovationen patentieren lassen. Und wir haben auch einen Deckel einer Brücke geschützt. Das sind aber halt größere Schritte, um das dann auch in der Form mit neu produzierten Materialien, ich sag mal, ein System einzubauen, sei es ein System Bahnsteig und das auch durch das Eisenbahnbundesamt und alle notwendigen bürokratischen Hürden am deutschen Markt halt durchzubringen, um das zu machen. Und dafür sind wir halt als Unternehmen zu klein.
Ihr seid ja noch nicht mal klein, ne? Du hast gerade zwei Länder genannt, und zwar die Niederlande und die Schweiz. Wo können wir, ich will nicht sagen, von denen lernen, aber gibt es da, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, ich möchte nicht sagen Vorreiter, aber wo ihr sagt, Mensch, das wäre gar nicht so uncool, wenn man das bei uns hier in Deutschland auch schon praktizieren könnte. Mit den Augen stehlen, möchte ich das mal nennen.
Ja, ich glaube definitiv das, was ich gerade schon gesagt habe, die Brücken, die vor Ort auch schon bauen, mit modernen Systemen, die unseren konventionellen Beton, wenn ich das mal so salopp sage, ersetzen, wodurch auch viel mehr Masse halt eingebaut werden muss. Das ist schon ganz interessant, wie man das auch sieht, mit welcher Einfachheit und Zielgerichtetheit die Schweiz das umsetzt. Natürlich, selbstverständlich, die sind auch deutlich kleiner. Ja, die sind halt schon seit jeher anders aufgestellt als Land. Ich glaube auch gar nicht, dass es bei uns in Deutschland möglich wäre, per Volksentscheid gewisse Sachen für die Gemeinheit, für die Gesamtheit zu entscheiden, was ja bei denen auch mit den Pro-Kopf-Ausgaben sozusagen für die Bahn vor Ort ja dann auch beispielsweise besetzt ist. Kann man natürlich auch verstehen, fahre ich unten durch den Berg durch, ist natürlich für jedermann einfacher, als wenn ich erstmal oben drüber über den Pass und dann kommt auch noch der Winter. Nein. Also da sind ja ganz andere Voraussetzungen. Deshalb ist es immer schwierig, das eine mit dem anderen zu vergleichen. Ja, aber ich glaube schon, ein Thema ist die Zielgerichtetheit. Ich will nicht sagen, dass das hier nicht zielgerichtet ist, aber wir bauen uns in Deutschland auch immer unsere eigene Schwere und unsere eigenen Hürden ein, um alles irgendwie nochmal komplizierter zu machen, als es potenziell sein muss. Darüber hinaus ist in Holland sicherlich auch ein ganz interessantes Thema, dass wenn dort etwas für die holländische Eisenbahn gebaut werden soll, ist im Submissionsverfahren, wie es bei uns ist, der Mindestbietende rausgeschmissen wird.
Ach, krass. Okay. Ja. Und ich habe jetzt gerade gehört, wie diplomatisch Erika das gerade nicht umschifft hat, aber beschrieben hat. Wie schön. Und damit erlebt ihr gerade einen wunderbaren Menschen, weil wenn ihr Erika jetzt sehen könntet, und das tue ich nämlich, während ich diese wunderbare Aufnahme hier mit dir mache, muss ich im positiven Sinne schmunzeln, weil ich eine ganz tolle Frau hier sitzen habe. Und diese Diplomatie, ich glaube, die braucht es auch, oder? Nicht nur in eurem Gewerbe, sondern ich möchte jetzt gar nicht das Klischee Frau im Bau bedienen und doch dich fragen, weil in eurer Branche bist du eigentlich eine der wenigen, die ein solches Unternehmen so erfolgreich in der Bundesrepublik führt, oder?
Also es gibt auch schon andere Frauen in meiner Position, die jetzt nicht nur auch Gesellschafter, also Inhaber sind, sondern auch die Geschicke des Unternehmens auch mitleiten. Aber es ist sicherlich schon so, dass wir in der Minderheit sind. Und ich glaube, das ist aber auch klassisch, was man auch an anderer Stelle in Deutschland sieht. Die Söhne wollen es nicht, die Töchter kommen also durch. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir halt so modern sind, dass auch gerade die Eltern, / der Vater, ja meistens es ja inzwischen auch zulassen. Und bei mir war das damals so, dass mein Urgroßvater mit einer Tochter, Einzelkind, ja schon sehr früh, also vor 100 Jahren, ja schon daran geglaubt hat, dass Frauen das können. Von daher, das ist schon was Feines, das macht auch Spaß. Sicherlich, ich glaube, das ist ja so, ich bin jetzt seit, oh Mann, ich muss mal meine Mathematik machen, 13 Jahren Geschäftsführerin hier. Und auch vorher,
als und damit auch im Verhältnis jung Geschäftsführerin geworden, komm mal,
oder? Mit noch nicht 32, genau. Wow. Sicherlich kann man sich das vorstellen, du siehst mich ja jetzt, das tun andere nicht, dass ich vielleicht auch in der Position erstmal verkannt wurde oder Leute bewerten ja sofort, wenn die einen sehen. Und dass ich glaube, das Wichtige ist, dass man diesen Moment ja auch dann für sich nutzt.
Ich wollte gerade sagen, hat das nicht aber auch Charme? Nicht, dass man die Leute auflaufen lässt, sondern dass man denen erklärt, Kompetenz. Also ich musste gerade so ein bisschen stocken oder schmunzeln, als du sagtest, die Söhne wollen nicht. Und deshalb haben die Töchter die Möglichkeit, durchzubrechen oder zu zeigen, dass sie mindestens genauso gut für diese, ja doch, aber ich sag mal, jede Geschäftsführerposition ist eine herausfordernde Position, damit die Möglichkeit bekommt, zu zeigen, was sie können. Bist du manchmal gerne, ich will nicht sagen Underdog, aber bist du gerne jemand, der unterm Radar fliegt und einfach gute Arbeit made in Germany machst? Oder sagst du, warum muss ich hier eigentlich kämpfen? Musst du kämpfen?
Boah, sicherlich. Also zu Beginn musste ich sicherlich kämpfen. Ne, ich glaube sicherlich, und das wird auch jede Frau in Führungsposition sagen, als Frau darfst du dich, musst du dich deutlich stärker durchkämpfen, doppelt, dreifach beweisen, um als genauso kompetent angenommen zu werden. Sicherlich bin ich jetzt an dem Stadion vorbei, Gott sei Dank. Ja, aber ich glaube, beides von dem, was du sagst, stimmt. Natürlich muss man das Underdog auch nutzen für sich, ja. Also ich sag mal, ich habe Personen vor mir sitzen gehabt, die dann die Augen aus dem Kopf gesprungen sind. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber so, ach, Sie sind Frau Kühner.
Ja.
Wo ich dann nur, ja, und? Was haben Sie erwartet? Auf der anderen Seite, ich glaube, man muss da einfach extrem auch demütig mit umgehen, ja. Also man darf da stolz drauf sein, was man auch geleistet hat. Aber viel wichtiger ist ja unsere Leute, die draußen an der Schippe stehen, unsere Techniker, die Baustellen leiten, zusammen mit unserem Auftraggeber. Ich reihe mich ganz gerne auch hinten ein, ja, weil die an der vordersten Front, wie auch hier die Leute, die im Einkauf und in der Verwaltung die Geschicke des Unternehmens erfolgreich meistern, denen gilt ja die große Anerkennung, dass wir nach 100 Jahren immer noch da sind, wo wir sind, als erfolgreiches Familienunternehmen in dieser speziellen und auch nicht ganz einfachen Branche des Eisenbahnbaus tätig sind.
Und da könnt ihr mehr als stolz drauf sein. Also das ist total genial. Und dann gibst du mir eine wunderbare Überleitung zu dem Thema, was, ich will nicht sagen, manch einer jetzt bloß nicht hinhört, sondern dem Motto, einem durch den Kopf geht, wenn es eben um die Fachkräfte geht, sowohl die Führungskräfte wie die Fachkräfte. Wie reagiert ihr momentan oder wo sagt ihr, wie könnt ihr attraktiver Arbeitgeber sein? Ich weiß, ihr seid ausgezeichnet worden gerade. Wie könnt ihr Lust darauf machen, dass ihr genau das richtige Unternehmen seid, für das man arbeiten sollte? Und ja, wie geht ihr mit dem Fachkräftebedarf um? Ich möchte gar nicht über Mangel sprechen.
Wir sind also sehr aktiv tätig in der Akquise, in dem Verbreiten, wer wir sind. Vor allen Dingen hier natürlich lokal in den einzelnen Standorten, wie aber natürlich auch in den sozialen Medien. Das gehört ja heute mit dazu, das muss man ja sagen. Wir gehen an Schulen. Wir haben Kooperationsverträge mit Schulen, nicht nur hier in Hamm, sondern auch in der Niederlassung in Velten, in Oranienburg. Wir gehen auf Messen, wir präsentieren uns. Wir haben hier in Hamm eine Ausbildungsmesse, da bin ich seit dem allerersten Tag dabei. Und ich bin da auch jetzt immer noch teilweise mit am Stand, nicht nur um die Frau auch darzustellen am Stand, sondern mir ist es auch total wichtig, auch noch in Kontakt zu bleiben. Und ich glaube schon, dass wir ein ganz besonderes, spannendes Segment haben. Denn wir bauen die Infrastruktur von morgen. Schön. Ja, es gibt ja nur diese eine Brücke für diese besondere Lage. Und wenn wir so eine Brücke daneben, neben der noch in Betrieb stehenden Brücke produzieren, und dann in einer Sperrpause, wo der Zug gerade nicht fährt, die alte Brücke abreißen und die neue halt einschieben, entweder wie auf dem Shuffleboard oder mit so einem Tausendfüßler mit ganz vielen kleinen Rädchen die neue Brücke einfahren und absetzen, verfüllen und die Gleise wieder drüber legen. Das ist ein ganz besonderer Moment, der mit so viel Stolz erfüllt ist. Wir sind ja wirklich ein ganz konservativer, alter Bereich, aber der mit so viel Elan, Schwung, Akribie und, Herzblut auch wirklich dabei sind. Und am Ende der Sperrpause, das verbindet halt, dass man sowas geschafft hat. Oder es wird das Gleis wiederum gesperrt und wir müssen komplett neu, wir haben einen konventionellen Umbau, wir müssen komplett neu Schotter, Schwelle und Schiene neu einbauen. Ja, und das machst du dann in ganz kurzer Zeit, zum Teil nur ein Wochenende, wo eine Weiche dann erneuert wird oder in ein paar Wochen, je nachdem, was es für eine Maßnahme ist. Und wenn du es halt hinkriegst und es liegt, das ist halt natürlich, erstes Mal sind alle extremst angestrengt, weil wir arbeiten ja rund um die Uhr, das darf man nicht verkennen. Das sind leider auch unsere Herausforderungen im Fachkräftebereich, dass wir nicht die attraktivsten Arbeitszeiten haben. Aber am Ende des Tages, was wir leisten für die deutsche Infrastruktur, die Projekte, die wir bauen, die Gemeinschaft, das kannst du nur als Team schaffen, und zwar als überliegendes Team, ja. Draußen und drinnen, drinnen und draußen, es gibt nur eins, ja. Wir sind alle, mein Spruch ist ja auch immer, auch die Geschäftsführung ist Dienstleister für Schön. Die Baustelle. Ne? Ja, also ich bin auch immer wieder gerne draußen und dabei. Wir haben einen ganz besonderen Schlag Menschen sicherlich, die auch die Energie und den Zeitdruck auch mögen, aber auch extremst herzliche Menschen. Wir sprechen auch mal ein klares Wort alle miteinander. Ja, das ist aber wie schön ist es, das sind wir aber doch auch als Westfalen, auch hier, zumindest in der Hauptniederlassung, das ist ja auch das Schöne an den Westfalen, dass wir halt ein offenes, ehrliches Wort.
Und Mensch, also wenn ihr Erika jetzt sehen könntet, wie ich es tue, ich muss es leider nochmal wiederholen, also merkt ihr, mit wie viel Herzblut diese Worte auch rauskommen mit einem strahlenden Lächeln dazu. Das ist so, ich würde gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen mehr über den Menschen Erika Kühner erfahren lassen, weil also mit dieser Leidenschaft, mit der du erklärst, wie diese Wege, die Brücken, die Bauten, die ihr erschafft mit euren Werkzeugen, aber auch mit eurer Handarbeit oder mit eurer Kaufmannskraft und Lust, welchen Weg bist du gegangen? Also du hast eingangs gesagt, du bist Industriekauffrau und wie? Nee, bist du nicht. Das habe ich ja super gut zugehört. Nee.
Vielleicht, ist ja nicht schlimm.
Ja, finde ich gut.
Ich bin Kauffrau.
Ja, sehr schön. Fall. So. Aber welche Kauffrau bist du denn? Und wenn ja, wie viele? Nein. Also kannst du uns kurz abholen, wie man diese Leidenschaft auch weiterentwickelt? Natürlich, du bist in diese Familie reingeboren und hast wahrscheinlich schon so auf Kindesbeinen alle Hallen hier und Maschinen miterlebt. Wieso lachst du jetzt?
Ich muss gerade echt lachen, weil ich immer sage, Mensch, und ich dachte, mein Vater wollte mit mir Zeit verbringen, als er am Wochenende mit mir auf die Baustelle gefahren ist.
Ganz uneigennützig.
Und mich hat auf der Schiene balancieren lassen. Ich gebe mal so einen kleinen Sneak Peek, wenn man in unsere Jahrhundertgeschichte reinguckt, die wir in den sozialen Medien gepostet hat, sieht man mich gerade auf der Schiene in einem Bild auch balancieren, was bis jetzt noch nicht so vielen aufgefallen ist, wo ich aber gelegentlich schon mal gefragt werde.
Bist du das?
Ja, ja, genau. Aber ich bin schon früh quasi indoktriniert worden. Aber wie du schon sagst, ne, so ein Familienunternehmen, du hast ja die Gespräche am Essenstisch. Ne? Also meine Schwester ist ja auch Gesellschafterin und das ist halt immer noch so. Klar, man muss Familienthemen auch ganz klar trennen von Firmenthemen, aber es kommt halt doch immer wieder zusammen. Und das ist auch schön. Also das heißt, ich bin ja letztendlich so groß geworden. Ne? Ich bin aber Kauffrau von Haus aus. Also mein Vater ist Techniker. Mein Onkel war, der ist leider letztes Jahr verstorben, Rechtsanwalt. Der ist damals dann bei der Osterweiterung dann mit dazugekommen, dass die Brüder das dann auch als Team geführt haben, das Unternehmen. Vorher mein Vater alleine. Ich habe BWL studiert, tatsächlich hier in Münster, mit den Schwerpunkten Controlling und Marketing beziehungsweise strategisches Management.
War dir schon klar, dass du hier das Unternehmen übernehmen wirst?
Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Ich glaube, man wird mit einer gewissen intrinsischen Energie geboren.
Und liebevoll immer flankiert.
Als wir den 100-Jahres-Film aufgenommen haben, hat mein Vater so einen schönen Satz gesagt, da gucke ich ihn ganz ungläubig an. Also ich muss schon sehr früh scheinbar gewusst haben, dass ich in die Organisation und Führung eintreten könnte.
Wie cool.
Aber nein, also ich glaube, das könnte ich jetzt nicht wahrheitsgemäß so beantworten, ja. Ich glaube, es ist aber auch nicht unklassisch, dass man in Familienunternehmen auch sagt, hey, geh erstmal woanders hin, jetzt nicht unbedingt mach deine Fehler woanders, aber lerne und bringe auch wieder mit.
Wo bist du denn hingegangen?
Ich habe zuerst bei Schwarzkopf Henkel gearbeitet in Hamburg, tatsächlich für Haarfarbe.
Ja, das passt ja, ne?
Genau, also Friseur, Haarfarbe, also klassisches B2B. Marketing, Management im internationalen Marketing. Das heißt, wir haben die Gesamtkonzepte. Ich habe also meine Marke wie ein Unternehmen geführt. Ne? Das musste ich. Also mit den internationalen Projekten, mit dem Budget auch. Und dadurch, dass ich halt Amerikanerin auch bin, meine Mutter ist Amerikanerin, habe ich auch gesagt, für mich war es ganz wichtig, auch zu wissen, wo sind denn jetzt auch wirklich meine Wurzeln? Das heißt, ich habe tatsächlich...
Bist drüber gegangen?
Ja, ich habe hier alles aufgelöst. Ich habe fast komplett alle Sachen verkauft.
Und wie alt warst du da?
Das war 2008, also 28, ich bin 28 in den USA geworden, ich weiß nicht mehr irgendwie. Also Mitte 2008 bin ich dann in die USA gezogen und habe dann auch wirklich gesagt, komm, das ist jetzt wichtig, weil wenn man zwischen zwei Kulturen groß wird, und das bin ich sehr stark zwischen zwei Kulturen groß geworden, also für mich war es nicht klar. Ich habe aber die Erkenntnis gewonnen, als ich auch drüben gewohnt habe, dass ich auch beides sein kann. Ja, ich bin Amerikanerin. Ich bin Europäerin, Deutsche sicherlich auch von der Art und Weise als Kauffrau auch.
Ich wollte schon gerade sagen, von der Denke her, aber das lasse ich jetzt. Ich habe es jetzt ausgesprochen. Und du bist nach Hamm zurückgekommen, ne?
Also ja, das ist ja, so, ja, genau. Und dann kam natürlich der Ruf der Familie. Übrigens, den Ruf der Familie hat mein Vater damals auch im Ausland erreicht. Der ist auch zurückgekommen nach Hamm. Wobei ich halt sagen muss, als ich 18 war und gesagt habe, boah, erschieß mich, bevor ich jemals nach Hamm zurückkomme, sehe ich das inzwischen echt anders. Ich bin auch gerne nach Hamm zurückgezogen. Hamm ist unheimlich grün. Hamm bietet unheimlich viel. Das verkennt man total. Und ich glaube, dass wir hier schon sehr, sehr lebenswert sind. Und wir haben hier einen sehr großen Stamm an Industrie, an Gewerbe und Handwerk in Hamm, weil wir halt als alter, ja europaweit wichtigster Bahnhof, ja vor dem Zweiten Weltkrieg schon, ja ein unheimlich großes Zentrum auch war, Verschiebebahnhof Nord, Süd, Ost, West. Das heißt, das war ein total strategischer Standort damals schon, um sich niederzulassen, ja. Das heißt,
Zukunft wird
ja, und auch Zukunft, das ist ja so, das soll ja hier auch wieder ausgebaut werden, der Multi-Hub in Hamm. Wir haben also sehr viele Familienunternehmen hier und das, ich mache mal wieder den Rückschlag zu dem, was du ja vorhin gesagt hast, familienfreundliche Unternehmen. Also die Stadt Hamm hat sich dazu entschieden, unser Oberbürgermeister auch zu sagen, hey, wir sind einer der familienfreundlichsten Städte in Hamm und hat halt die Initiative und aber auch das Bewertungsverfahren, da sind nicht jetzt hier einfach mal, hey, hey, ne, ich gebe jedem ein Zertifikat. Familienfreundliche Unternehmen zusammen auch mit dem Land NRW, zusammen unter anderem der Stadt, der Wirtschaftsförderung und weiteren Partnern, dass die Zertifizierung,
das Zertifikat,
die Auszeichnung,
ja, genau,
ja, familienfreundliche Unternehmen ausgegeben. Und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir dazugehören zu den ersten Unternehmen, die als solches ausgezeichnet wurden. Ich denke schon, als Familienunternehmen hast du auch schon die Familienfreundlichkeit ja schon von der Maßgabe her.
Solltest du immer mal definieren.
Genau, institutionalisieren, aber wir versuchen schon echt viel in dem Rahmen, wie wir es natürlich können. Ich sage ja, was ich vorhin gesagt habe, die Arbeitszeiten, die wir natürlich draußen zu unseren Hauptarbeitszeiten innerhalb der Sperrpause von unseren Hauptauftraggeber haben, sind nicht in aller Manier familienfreundlich. Aber wir können es versuchen, am meisten familienfreundlich zu gestalten. Und das tun wir. Und mit allen Randbedingungen, die Randbedingungen halt so zu handhaben, dass wir möglichst familienfreundlich auch sind. Auch wenn Eltern gesamtheitlich in Elternzeit gehen, aus der Elternzeit zurückkommen.
Ihr seid
das hier machbar zu machen. Wir sind ansprechbar, aber ich will nicht sagen, auch nur für die Elternzeit. Aber wenn du dich auch um deine Eltern kümmern musst, auch Mitarbeiter, die eine Pflegeaufgabe haben, dass wir versuchen, da auch flexibel mit den Arbeitszeiten für die Periode, das dann halt auch den Mitarbeitern entgegenzukommen. Und das wird uns schon von den Mitarbeitern natürlich auch angerechnet. Das ist nicht selbstverständlich.
Wollte ich gerade sagen, es sollte
auch
sein,
aber viel als selbstverständlich angenommen wird, leider.
Aber durch sowas wird ja auch einem bewusst gemacht, was man schon alles Tolles tut.
Ja, genau.
Damit hältst du die Mitarbeiter, aber gewinnst auch neue dadurch.
Und ich muss auch gestehen, dass die Personalabteilung dann auf mich zukam und gesagt hat, wir werden hier dran teilnehmen. Habe ich dann gesagt, okay. Und dann haben die mir aufgelistet, das ist ja nicht, dass ich das nicht weiß. Natürlich weiß ich das. Aber wie du gerade sagst, ich glaube, bei uns ist so viel auch selbstverständlich. Du führst es dir selber eigentlich nicht mehr so wirklich vor Augen, was wir eigentlich alles über das Normale hinaus tun und anbieten.
Und die Leute beschweren sich dann. Ich hatte mal einen Unternehmer, der sagte, Frau Renz, wir machen so viel. Wir sind echt toll gut und aufgestellt. Und wissen Sie, man kriegt nie ein Dankeschön. Die Wertschätzung ist interessant. Aber wissen Sie, wenn die Leute sich melden, wir machen einmal die Woche ein Frühstück und ich gehe auf alles ein. Auf Gluten, auf Laktose, auf Lieblingskäse, Lieblingswurst, Lieblingsbelag. Wissen Sie, was ich zurückkriege? Ich höre nur dann, was mir die Zwiebeln auf dem Mettbrötchen fehlen. Und dann fragt man sich doch, ne, wo geht das Ganze denn hin? Also es ist total menschlich dann in dem Moment. Also von daher herzlichen Glückwunsch zu dieser Zertifizierung und
leider, Dankeschön.
So ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Wir haben zwei Stilelemente in dem Podcast Wirtschaften der Zukunft. Das eine ist, wir haben dich jetzt gerade und deinen Werdegang im Ansatz. Und das wollen wir. Wir wollen neugierig machen, dass man mit dir, dass man mit eurem Unternehmen ins Gespräch kommt, die Region noch mehr wahrnimmt und vielleicht als Kooperationspartner auch für sich gewinnt.
Und jetzt wird's persönlich. Die Frage nach der kleinsten Stärke.
Liebe Erika, wir wollen ja dich als Person noch ein bisschen näher kennenlernen. Was ist denn deine kleinste Stärke? Und das Lachen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spricht schon wieder Bände. Erzähl doch mal.
Mir wurde ja gesagt, ich darf nicht Ungeduld sagen.
Nein, nicht so einfach.
Also, was ich sicherlich als Zielorientiertheit habe, was man als Stärke auch auslegen kann, ist dann zum Teil vielleicht am anderen Ende die fehlende Gelassenheit.
Und ich finde das so schön, wie diplomatisch du das gerade versuchst zu umschreiben. Weil ich kenne Erika. Erika, wie lange kennen wir uns jetzt? Also über 10 Jahre.
Ach, länger. Ja, wir kennen uns 15 Jahre.
Mindestens.
Ich glaube, seit 2010.
Und, ne? Genau, und ich kenne, wenn ich sagen würde, kennst du jemanden, also andersrum, du würdest für mich sofort in die Kategorie Gelassenheit nicht reingeschoben werden, sondern da bist du gebucht, nicht geparkt, sondern gebucht. Und deshalb muss ich so schmunzeln, dass du jetzt sagst, boah, echt, fehlende Gelassenheit ist echt meine kleinste Stärke, weil, echt, so schlimm?
Ach nein, was heißt so schlimm? Ja, vielleicht denke ich einfach größer. Oder
das
schneller.
Das ist aber nicht schlimm, ja, und damit
ja, also, ne,
stößt man
sagst
bei Grenzen.
Ja, schon, ja, genau. Also das kann ich auch sagen, ist auch bei der Autofahrt so. Von daher ist es ja gut, dass ich nachhaltig, fortschrittlich vorangehe und jetzt ein E-Fahrzeug fahre.
Herzlichen Glückwunsch.
Deswegen ich limitiert werde. Ich denke einfach, genau, wir lassen es einfach mal so stehen.
Ich finde das wunderbar. Also wer mehr über Erika und wissen möchte, der nimmt einfach Kontakt mit ihr auch, über welches Medium auch immer, und lässt sich die Geschichte hinter diesen wunderbaren Worten erzählen. Eine steile These zum Thema. Wenn es um das Image der Bauindustrie geht, egal wenn irgendwo was passiert ist, und das hast du mir auch in unserem Vorgespräch bestätigt, ist es immer die Baustelle, die im Hintergrund ist und damit eigentlich impliziert, dass das der Kern, die Ursache allen Übels ist, weshalb jetzt was auch immer wie passiert ist und durch die Medien wunderbar, ich bin jetzt mal noch frecher oder weiterhin frech, ausgeschlachtet wird. So, steile These, ist das wirklich so?
Ja.
Warum? An was machst du das fest?
Ich weiß nicht. Also da werde ich ja leidenschaftlich bei.
Oh, ne? Jetzt erleben wir Erika in Leidenschaft. Bitte, du hast genau
x Minuten Zeit. Scherz beiseite. Also das ist schon das, auf unserem Stand mit anderen Unternehmen und mit dem Ausbildungszentrum der Bauindustrie stehen wir mit alteingesessenen Unternehmen in Hamm zusammen, um auch das Image der Bauindustrie zu fördern. Aus irgendeinem Grund, und ich kann gar nicht sagen, warum, weil wir ein hochregulierter Bereich sind in der Bauindustrie, ist, wenn die Medien, gerade wenn man mal so in die Abendnachrichten reinguckt und es passiert irgendwas wieder in Deutschland, Schwarzarbeit, Korruption und so weiter und so fort, ist es immer die Baustelle, die hinten im Bild gezeigt wird. Ich frage mich eigentlich, warum? Ist den Medien das eigentlich überhaupt bewusst, was die damit anrichten? Die fördern unseren Fachkräftemangel, indem sie ja immer wieder suggerieren, wenn was Böses passiert, ist es
der Bau. Ist doch schon einfach, oder? Ist das nicht schön einfach, euch einfach? Nein, das darf natürlich nicht
das
sein.
Das darf aber nicht sein. Das ist halt schade, weil wir sind ja ganz viele, ganz alteingesessene Unternehmen, familiengeführt, die ja ganz viel auch bewirken und Gutes tun für die Menschen in Deutschland. Und ich finde es einfach schade und es irritiert mich schon. Und ich würde es mir einfach wirklich wünschen, dass es nicht nur anders gesehen wird, sondern dass es auch anders gehandhabt würde.
Und vor allen Dingen das ehrbare Kaufmannstum wird damit ja auch, also damit könnt ihr wunderbar, es wird untergraben, weil ihr steht dafür, gerade als Familienunternehmer. Und wunderbar, damit haben wir die steile These nicht nur wunderbar bespielt. Abschließend, liebe Erika, hast du einen Wunsch, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, wenn es um eure Branche geht, wenn es um euer Unternehmen geht? Ihr feiert das 100-Jährige. Am liebsten hätte ich jetzt noch gefragt, was ist in den 100 Jahren mal so richtig schief gelaufen? Vielleicht nehme ich genau diese Frage jetzt, wo du sagst, Mensch, das war aber auch gut so, da musste mal was passieren, sonst würden wir heute gar nicht dastehen, wo wir sind. Zwei Fragen. Einmal, welchen Wunsch hast du, wenn wir in die Zukunft gucken? Und zum anderen, was war so ein einschneidendes Erlebnis? Wenn ich sage, in den 100 Jahren, da kannst du ja nur auf die letzten deiner Zeit mit zurückgreifen. Aber vielleicht gibt es Geschichten, die überliefert werden, die du gerne mit uns, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, teilen würdest.
Wow. Ja, auf die Frage hätte ich mich sicherlich vorbereiten müssen. Mhm. Wir haben ja jetzt gerade ganz viel Geschichte aufgearbeitet. War auch wirklich sehr, sehr interessant. Jede Generation ist ja mit anderen wirtschaftlichen Herausforderungen und Kriegen auch konfrontiert worden. Und jeder, der die Baubranche kennt, weiß, dass wir eine Amplitude arbeiten. Es gibt immer Hoch- und es gibt Niedrigzeiten. Und ich glaube, vielleicht muss ich es auch einfach allgemein halten, ne? Also jeder hat seine Niedrigzeit durchgemacht aller Generation. Und ich glaube, die Frage ist, wie gehst du an die Niedrigzeit heran? Welche Energie kannst du daraus ziehen? Cool. Wie kannst du deine Mitarbeiter motivieren, mit dir zusammen weiterzugehen, die dann letztendlich den Unterschied gebracht haben, dass es uns nach 100 Jahren gibt und das auch immer noch sehr erfolgreich. Und ich glaube, sicherlich ein Geheimnis davon ist es, dass wir für einen Bereich arbeiten, der halt auch zwingend benötigt wird draußen.
Eine Zukunftsbranche.
Ja, eine Zukunftsbranche auf jeden Fall, die natürlich auch, wie gesagt, den Herausforderungen dieser Nachhaltigkeitsthemen unterliegen. Und das ist dann vielleicht so ein Wunsch schon von mir, der Bürokratismus, mit dem wir uns beschäftigen müssen in den Unternehmen, die zum Teil auch kleiner sind als wir. Und wir haben schon unsere Herausforderungen jetzt, ne? Ich will nur Nachhaltigkeitsberichterstattung, Energieeffizienzgesetz, das Entwaldungsgesetz und sonstige Themen. Krass. Alles, die uns umtreiben, die Familienunternehmen, die wirklich, wie du ja gerade schon gesagt hast, die da wirklich hinterstehen, ja auch mit seinem eigenen Kapital und dem eigenen Risiko. Ich weiß nicht, ob Deutschland sich, dass europäische Gesetze häufig noch ein i-Tüpfelchen draufsetzen, um noch besser zu sein als allen. Ich weiß nicht, ob wir gerade da auf dem richtigen Wege sind, uns selber einen Gefallen zu tun oder ob wir nicht eigentlich gerade dabei sind, uns abzuschaffen, wenn wir weiter in diese Richtung gehen. Von daher
wünsche ich... Der Wunsch, mehr Blick über den Tellerrand?
Ja, mehr nicht alles besser machen wollen als alle anderen auf dieser Welt. Ich wünsche mir von der neuen Regierung, dass das kritisch wirklich beleuchtet wird. Denn Fakt ist, wenn die Wirtschaft in Deutschland nicht funktioniert und der Mittelstand ist der Motor der deutschen Wirtschaft, dann schaffen wir Deutschland ab. Und das ist relativ einfach.
Wow. Und damit ist das ein traumhaftes Abschlusswort, auch wenn es ein sehr, sehr schwergewichtiges ist, aber eines. Und ich glaube, das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir heute deutlich gemacht mit ganz viel Menschlichkeit, Persönlichkeit von dir, Erika, nicht nur bespielt, sondern auch getragen und ja auch mit einem wunderbaren Fundament versehen wurde. Danke dir ganz herzlich, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Lust bekommen habt, einmal nach Hamm zu kommen, also wir können sowohl die Wasserstraße, die Schiene, als auch die echte Straße sozusagen hier an diesem wunderbaren Kreuz bedienen, aber auch ganz tolle Menschen kennenlernen, dann nehmt gerne mit Erika Kontakt auf, mit ihrem wunderbaren Unternehmen, aber vor allem bleibt neugierig und interessiert. Wir freuen uns auf euch. Dankeschön.
Ja, lieben Dank, Britt. Hat Spaß gemacht.
Die heutige Folge ist zu Ende, in der es darum ging, Wirtschaften der Zukunft in der Bauindustrie. Fachkräfte, kritische Größe von Unternehmen, Nachhaltigkeit, aber auch Klimaneutralität haben wir beleuchtet und vor allen Dingen, und das hoffe ich, Lust darauf gemacht, sich Gedanken darüber zu machen, wie es auf, unter und neben der Schiene aussieht, wenn man selber über das Wirtschaften der Zukunft nicht nur nachdenkt, sondern auch handelt. Bleibt neugierig und interessiert. Wir freuen uns auf euch. Es freut mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Eine Bewertung und ein Abo des Podcasts ist natürlich meine Empfehlung und hört beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Wirtschaften der Zukunft. Ich freue mich auf euch.